Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die Folge 310. Hallo und herzlich willkommen zusammen, alle, die es ausgehalten haben bis zu dieser Folge. Es gibt natürlich auch Späteinsteiger.
Ja, hier zum Beispiel ist einer, der begrüßt auch alle, die hier unbedingt diese Sendung hören wollen.
Ja, dann sage ich das auch noch. Ich freue mich auch über jeden, der zuhört. Und Wolfgang Rudolph, du hattest doch mal so vor den letzten Produktionen immer so einen Running Gag.
Haben wir den noch? Ich glaube, ich muss erstmal eine ganz, ganz, ganz traurige Mitteilung loswerden.
Schade.
Ja. Seit dem 24.01. habe ich keine Post mehr von diesem Reformhaus da bekommen. Und wie heißen die? Kreditreform.
Ich wollte gerade sagen, mach vielleicht bitte die Reformhäuser nicht nieder.
Vielleicht reformieren die gerade mal ihre Abteilung für Abzocke und Co. Also auf jeden Fall, sie schreiben mir nicht mehr. Ob sie jetzt böse mit mir sind, ich hatte mich so darauf eingestellt und so gefreut und es passiert nichts mehr. Also es ist nicht schön, was ihr da macht, Kinder. Ihr habt mich daran gewöhnt, seit Dezember regelmäßig jede Woche einen Brief und jetzt hört ihr einfach auf. So geht's nicht. Das ist keine Verlässlichkeit.
Musst du dir jetzt wieder eine Zeitschrift kaufen oder sowas, damit du ein bisschen Unterhaltung hast?
Ja, irgend so etwas. Aber ich habe dann so mal ein paar andere Sachen nachgedacht, denn ursprünglich ging diese Forderung ja vom Deutschen Amateur Radio Club E.V. aus. Und ich hatte eigentlich immer eine gute Beziehung zu denen. Der frühere Vorsitzende, der, sagen wir es mal, etwas despektierlich wohl davon gejagt wurde im Jahre 2003, der Bernd Häfner, den hatte ich ja auch eingeladen. Der war ja bei uns im WDR Computerclub im Studio. Wir haben nette Gespräche geführt und ich habe auch andere Aktionen mit ihm gemacht. Ja, und dann ist er irgendwie gegangen worden. Und damals kam dann heraus, dass er wohl ein exorbitantes Gehalt bezogen hat als Geschäftsführer eines gemeinnützigen Vereins, nämlich von 220.000 Euro und eine Abfindung von 251.000 Euro erstritten hat. Und da habe ich gesagt, wenn ich die Gerichtskosten und sowas dazu zähle und Anwaltskosten, dann hat dieser Verein jetzt durch, wenn im einfachsten Fall zu wenig Weitblick, eine 500.000 Euro an Mitgliedergehältern, an Mitgliederbeiträgen verspielt. Und das war für mich der Grund, nachdem das war nicht 2003, sondern später, als der Bernd Häfner das Geld eingesagt hat, das war für mich der Grund zu sagen, tschüss, an Verein, dessen Vorstand so mit den Mitgliederbeiträgen umgeht, kann nicht mehr mein Verein sein. Danach kam dann die Helga Gautsche aus der Finanzbuchhaltung und die hatte genau wie der Bernd Häfner auch so ein Rufzeichen, wo man vielleicht dran fühlen konnte. Sie war keine der Technik verwandten Funkerin oder so etwas, hat in DO, ein DO 1 IB, glaube ich.
Was heißt das denn?
Und das ist ein Rufzeichen vom Amateur.
Ja, und da kann man raushören, dass das nicht so ganz koscher ist, oder wie?
Nein, das kann man da nicht raushören, aber die haben alle quasi die damalige Einstiegsklasse gehabt. Und die sind quasi, sagen wir mal, wie kann jemand Vorstand eines Vereins sein, der sich mit Funk befasst und nicht selbst Funker sein? Da wurde eben dann irgend so etwas hingezimmert, sage ich mal so ganz nebenbei.
So eine Mini-Prüfung auch und sowas. Und
was gelaufen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatten die plötzlich alle diese Einsteigerlizenz. Ist ja auch in Ordnung. Aber diese Helga Gautsche, mit der ich dann auch diese Gespräche hatte bezüglich meiner Kündigung, die ja da angeblich nicht angekommen ist, aber nachdem ich ihr dann die Kopie geschickt hatte und wir telefoniert haben, sie hat mich angerufen und wir sind positiv auseinandergegangen, war die Sache erledigt. Ich habe nie mehr etwas gehört, bis heute nicht vom Deutschen Amateur Radio Club bis dann dieses Formhausladen da gekommen ist und gesagt hat, jetzt wollen die wieder Geld haben. Das ist aber passiert, nachdem Helga Gautsche ganz überraschend, wie ich lesen muss, wohl gegangen worden ist, weil sie angeblich wohl Spendenquittungen verkehrt ausgestellt hat oder haben soll, die fast zum Verlust der Gemeinnützigkeit des DARC geführt hätten. Und wie schlimm ihr Vergehen war, sieht man vielleicht daran, dass sie jetzt am 4. Februar eine Gerichtsverhandlung hatte, weil der Gütetermin vergangenes Jahr gescheitert ist. Und dort musste man die Kündigung zurücknehmen. Sie wird also weiter beschäftigt, muss natürlich nichts tun, muss nicht dahin, bekommt ihr Gehalt bis April weiter und bekommt noch eine Abfindung von 140.000 Euro und bekommt noch, damit sie sich eine neue Stelle suchen kann, weil das ja in ihrem Alter jetzt etwas schwierig wird, nochmal 30.000 Euro obendrauf. Also mit Anwalts- und Gerichtskosten vielleicht auch nochmal 200.000 plus von dem Häfner diese Geschichte, das sind 700.000. Dann hat also innerhalb von 9 Jahren dieser Verein, dieser Vorstand, für mich verantwortungslos 700.000 Euro verdattelt. Ich glaube, es ist Zeit für eine Erneuerung, eine grundsätzliche. Und diese Bestrebungen gibt es ja. Es gibt sehr gute Vorschläge von F12 zum Beispiel aus Kassel, wie man das machen kann. Da werden einige Dinge gefordert als Diskussionsgrundlage, ideal. Also wenn so etwas in dieser Richtung durchgesetzt würde, wenn wir wirklich auch im Vorstand aktive Funker hätten, die auch die höchste Klasse erreicht hätten durch eigene Leistung. Und wenn man da das Denken, was in den unteren Schichten ja sowieso da ist, auch da oben in den Vorstand hineinbekäme, wäre es auch wieder mein Verein. Aber für mich werden sie es nicht tun. Aber vielleicht für die mittlerweile geschrumpften und restlichen verbliebenen 50.000 Mitglieder. Denn die haben es verdient. Und wenn denen diese 700.000 zugeschustert worden wären, die hätten was damit angefangen können. Mit Jugendarbeit, mit Anschaffung von Geräten, mit Lehrmaterial, mit Werbung, mit allen möglichen. Aber einfach nur das Geld zum Fenster rausschmeißen, weil man es nicht besser kann im, naja, schönsten Fall.
Ist das jetzt wirklich auf 50.000 geschrumpft? Das waren da immer so 80.000 bis 100.000.
Naja, das sind die, ist die Anzahl aller Funker, die die Prüfung haben in Deutschland. Und der Verein ist in den letzten Jahren deutlich geschrumpft. Es sind viele ausgetreten. 50.000 ist wohl noch so ungefähr die Größenordnung jetzt.
Ja. So, da, du hast zwar nichts dazu zu tragen gehabt, also keine neue Briefe oder so, aber da waren doch einige Informationen dabei, die ich so noch nicht gehört habe.
Ich wünsche mir, dass der DARC überlebt, besser wird, sich erneuert und auf die Stimmen derer, die die Arbeit machen und das Geld bezahlen, hört, damit sich daraus wieder etwas entwickelt. Denn wir brauchen eine Vertretung, eine aktive und gute Vertretung. Und wir brauchen keine Geschäftsführer, die das Geld abzocken. Und wir brauchen keinen Vorstand, der einfach mal sagt, jetzt entlassen wir jemanden und dann zahlen wir eben wieder 140.000 Euro oder wir zahlen 250.000 oder sowas. Sowas geht einfach nicht. Das war's von meiner Seite.
Gut.
Und das wer von euch beiden weiß, warum sich am 11. Februar 16.000 Leute in München versammelt haben?
Freibier?
Ich? Nein.
Ja. Ich weiß es. ACTA.
Genau. Die wollen ACTA ad ACTA legen.
Ja, genau.
Also das ist ja sowieso, wollen wir dieses Thema doch nochmal aufgreifen. Ja, ich meine, wir haben ja schon mal darüber berichtet. In der Folge 222, das wisst ihr natürlich alle nicht, nur ich. Damals hat der Peter Welchering einen Beitrag darüber gemacht, weil er schon sehr früh gewarnt hatte vor diesen Bestrebungen, die dort im Geheimen passieren. So, und nun mittlerweile hat es sich rumgesprochen und wir müssen nochmal darauf eingehen und reagieren.
Also vielleicht mal für die, denen das nicht ganz präsent ist. ACTA ist eine Vereinheitlichung sein, um die Piraterie, Produktpiraterie und Datenpiraterie im Internet einzudämmen.
Also die deutsche Übersetzung könnte so ungefähr heißen Handelsabkommen zur Abwehr von Fälschungen.
Oder Anti-Produktpiraterie Handelsabkommen. Auch das, aber Englisch heißt es ja Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
Genau.
Und das ist das, was ich übersetzt habe.
Ja, ja, also okay, das ist, da wusste mein Leo ist mein Englisch-Deutscher, der wusste da gar nichts mit Counterfeiting Trade Agreement, nichts mit anzufangen. Der wusste
aber
das
nicht.
Aber
du hast doch meine Telefonnummer, kannst mich hier anrufen.
Ja, ja, ich habe auch Wikipedia.
So, also, das ist ja nichts Neues und der Peter hat das damals ja auch schon gesagt. Die Ursprünge dieses ACTA, diese ACTA-Aktivitäten gehen ja an sich auf das Jahr 2006 zurück. Da wurden die ersten Vorgespräche übrigens in St. Petersburg geführt und die Detailverhandlungen begannen schon so 2008 in Genf. Man reist
ja
eben
2006, entschuldige, wenn ich hier eingreife, ja. 2006 am Rande des EU-Gipfels in St. Petersburg war das, nicht 2008. Und seit 2007 wird bereits auf Ministerebene verhandelt. Ja, diese Verhandlungen, die sind erst 2010 beendet worden.
In Sydney.
Mhm.
Ja. Man reist ein bisschen rum, ja.
Ja, ja.
Und was natürlich jetzt alle aufschreckt plötzlich ist, jetzt ist denn seit 2010 laufen die Initiativen, das zu Gesetzen zu machen, dass die ganzen Verhandlungen geheim geführt wurden.
Und die Verträge heute noch, die Vertragstexte heute noch geheim sind.
Das ist interessant. Ich habe also denn gestern versucht, nochmal rumzurecherchieren, um an so einen Text ranzukommen. Den gibt es sicherlich irgendwo als Raubkopie. Ich habe ihn nicht gefunden. Und auch was man als Kommentaren liest von den Anti-ACTA-Aktivitäten, ist immer ziemlich schwammig. Das ist nicht verwunderlich, nicht weil die Leute das nicht veröffentlichen wollen oder können, sondern die haben einfach nicht die wirklichen Grundlagen oder die Gesprächsnotizen, die es zu den Verhandlungen gab.
Aber die endgültige Fassung von ACTA, die wurde doch schon im Mai 2011 verabschiedet und bereits Ende September 2011 wurde dieses Dokument, was, wie du sagst, und das bestätigen alle, sehr vage ist in allen Aussagen, von den USA und Japan unterzeichnet, die wohl auch die Haupttreiber waren. Ja. Das heißt, vielleicht waren sie auch die Hauptgetriebenen von der ganzen Lobbyindustrie der Rechtevertreter, Film und so weiter.
Ja, das ist also, das ist ein, wenn man das so liest, was man darüber kriegt, dann ist es eine Lobbyinitiative, die Filmindustrie, die Audioindustrie, die alle vertreten wollen, um ihre Geistesgüter zu schützen. Es ist ja auch nicht, es steht ja außer Diskussion, dass es Copyright-Sachen gibt, also rechtlich geschütztes Material gibt. Und das soll ja auch nicht kriminell verbreitet werden, weil nämlich dann noch Kriminelle daran verdienen wollen.
Heinz, okay, ist ganz klar. Ich wollte nur noch mal die Geschichte ein bisschen weiter erzählen.
Ja, wir können noch mehr dazu erzählen.
Mitte Januar zum Beispiel, ja, da hat der EU-Rat diese Vereinbarung abgesegnet. Ja. Erstaunlicherweise war auch das nicht öffentlich gemacht worden. Und es wurde diese Vereinbarung, diese ACTA-Vereinbarung, wurde vom EU-Rat während einer Sitzung des Fischereiausschusses am 26. Januar.
Ja, die sammeln, die fischen ja auch die Daten aus dem Netz.
Ja, am 26. Januar unterschrieben dann bereits 22 EU-Staaten dieses Geheimdokument. Mhm. Deutschland war nicht dabei, erstaunlicherweise, aber Sabinchen hat da wirklich gute Arbeit gemacht für uns.
Also die hat ja bis Januar noch gesagt, das ist okay und ist erst dann wach geworden, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist.
Egal, wann jemand wach wird, wenn er da ist, ist gut.
Ja, zum Beispiel am 6. Februar hat die Tschechien das Verfahren gestoppt. Am 3. Februar hat Polen das Verfahren gestoppt. Also alles in diesem Jahr. Am 7. Februar ist in Slowakei und Lettland haben die gestoppt und da ist ein Land nach dem anderen. Und dann endlich am 10. Februar ist es passiert, dass auch die Bundesregierung sagt, oh, jetzt ist vorsichtig, jetzt müssen wir erstmal gucken, was da los ist.
Ja, man hat ein bisschen Angst bekommen vor den Initiativen, die da langsam laut geworden sind.
Ja, es ist so, dass in dem Text, in dem offiziellen Text wird immer wieder verwiesen auf die Gesprächsprotokolle, die bis heute nicht veröffentlicht sind.
Ja.
Deswegen weiß man nicht, wenn man das Ding ratifiziert, was nun wirklich nachher als Keule da im Hintergrund ist. Was man weiß ist, dass zum Schutz des geistigen Eigentums sollen im Prinzip die Internetprovider verantwortlich gemacht werden, dass über ihre Infrastruktur keine illegalen Daten getauscht werden. Und die sollen auch dazu verpflichtet werden, denn sobald die sowas merken, ohne Gerichtsbeschluss, ohne irgendwas, erstmal den Verdächtigen abzuklemmen. Also erstmal schuld, der ist erstmal schuld, wenn nur ein Verdacht aufkommt, dass irgendwas da nicht ganz in Ordnung ist, der wird erstmal abgeklemmt und muss dann nachweisen, dass er nicht schuldig ist.
Also
das heißt, Deutschen, die müssen Deutschen, alles mitlesen dann.
Ja, im deutschen Text steht zu dem Ziel, was man erreichen will mit ACTA, dass die ausufernde Nachahmung und Piraterie und der unrechtmäßige Handel von urheberrechtlich geschützten Werken nachhaltig gestoppt werden soll, weil angeblich die Weltwirtschaft damit untergraben wird. Das ist jetzt ein Aspekt. Da möchte ich ganz kurz eine Schleife machen. Wenn jemand Software, egal Musik, Video, Computersoftware, klaut, sich nicht offiziell beschafft, das war schon immer und ewig so, der würde aller Wahrscheinlichkeit nach das, was er alles geklaut hat, auch nicht kaufen. Der Schaden, der hier von der Musik- und Video- und sonstiger Industrie hochgerechnet wird, das sind reine Mondzahlen. Wenn jemand 100 Programme geklaut hat, die er gar nicht gleichzeitig verwendet oder benutzt oder sonst was, dann hätte er sich davon vielleicht 3 gekauft oder vielleicht andere oder Freeware. Wenn jemand 1000 Videos oder 1000 Musikstücke geklaut hat, dann muss man ganz klar sagen, er hätte sich wahrscheinlich nur 10 oder 20 davon gekauft. Also dieses sich selbst armrechnen der Industrie und damit Druck zu machen und zu sagen, die Welt geht unter, weil wir unsere Gewinne verlieren, das ist Hanebüchen. Das kann man jemandem erzählen, der einfach nur blöd ist. Aber unsere Internetgemeinde auf der ganzen Welt ist nicht mehr so blöd. Das muss man klar sagen. Ich möchte nicht dem Diebstahl, dem geistigen Diebstahl, das Wort reden. Ganz im Gegenteil. Aber man muss es schon irgendwo realistisch sehen und einordnen.
Das ist, denke ich mal. Das ist richtig. Ich meine, wer will schon, dass geistiges Eigentum geklaut wird? Was eben diese virtuelle Massenbewegung stört, ist, dass damit so geheimnisvoll umgegangen wird und dass eben plötzlich Privatleute zu Datenpolizisten werden sollen.
Ja, was wäre denn die Konsequenz daraus? Stell dir vor, das würde durchgesetzt werden.
Ja, dann kann dir dein Internetprovider sagen, du gefällst mir nicht, du hast irgendwas geklaut, es ist über deine Leitung gekommen, ich schalte dich ab.
Ja, genau.
So. Dafür muss der Provider aber erstmal alle Leute, die er da hat, erstmal abhorchen.
Dazu soll er ja verpflichtet werden.
Das ist ja der Trick dabei.
Die ganzen Provider sollen ja Hilfspolizisten werden.
Ja, die werden sich aber wundern, glaube ich. Das wird ja nun sehr, sehr teuer werden.
Na gut, ja, aber überleg dir doch bitte mal die Konsequenz. Wenn das Recht werden würde, dann würde man vielleicht im nächsten Schritt die Post und die alle Paketdienste dazu verpflichten, zu kontrollieren, ob in den Paketen, die sie transportieren, der Provider transportiert ja auch nur Pakete, ob da irgendwelche Sachen drin sind. Waffen, Sprengstoff, geklaute Filme, schwarz kopierte CDs oder sonst was. Das wäre doch der nächste Schritt, das wäre doch die logische Konsequenz. Das ist
die logische Konsequenz dann, ja klar.
Ja, in welche Welt laufen wir hinein? Spinnen die Leute eigentlich, die sich so einen Scheiß ausdenken?
Das gibt es übrigens in der Schweiz. Da kommt alles, was als Paket kommt und was mit Flugzeug kommt, wird geöffnet. Da gibt es extra Leute für, die das öffnen. Ich habe das erlebt, da wurde mir in die Schweiz eine Brille nachgeschickt. So, und diese Brille, die war dann geöffnet und so weiter. Und ich musste da Mehrwertsteuer nachbezahlen für diese Brille. Das heißt, da wird alles nachgesehen, was als kleine Pakete, große Pakete kommt, wird geöffnet von Leuten, da kommt ein Zettel drauf, wurde geöffnet und die Schweiz, die hat da nur nicht drüber geredet.
Mhm.
Ja, das gibt es da schon. Ne?
Gut, und die kommen nicht in die EU, fertig.
Ja, die wollen ja, glaube ich, auch gar nicht in die EU.
Die wissen warum, weil ich dagegen bin. Die trauen sich nicht.
Ja. Was man jetzt natürlich dazu sagen muss, was hochinteressant ist, das hat gar nicht mal so sehr mit dem Abkommen zu tun, das hat mit dieser virtuellen Organisation der Gegner zu tun. Es ist ja am 11.2. sind ja in 60 deutschen Städten zigtausend Leute auf die Straße gegangen, um gegen dieses...
Die verschiedensten Zahlen da, also ich habe sowas von 150 bis 200.000 gelesen.
Weltweit. Weltweit waren sind über 60, weltweit waren sie, ich weiß nicht wie viel, 200 Städte oder sowas. Und da waren 150 bis 200.000 Leute. Denn diese
also, Bewegung, die Offiziellen in Deutschland sagen, es sind 25.000 gewesen. Die Piratenpartei in Deutschland sagt, es sind 100.000 gewesen. Und da werden es weltweit wahrscheinlich mehr gewesen sein.
Ja.
Denn allein in München waren es wohl 16.000.
In München waren die offiziellen Zahlen der Polizei.
Ja.
Deswegen, das kommt dann sicherlich, sind diese Zahlen auch interessengeführt, sagen wir mal. Das Ganze ist organisiert worden innerhalb relativ kurzer Zeit. Das Ganze ist innerhalb von 2 Wochen, diese Proteste, weltweiten Proteste, innerhalb von 2 Wochen über das Internet organisiert worden. Da haben diese Webseiten, die Anti-Akt-Webseiten, die über Twitter wurde das organisiert, über alle modernen Kanäle, die es gibt, wurde diese Demonstration diese Demonstrationen organisiert. Man muss sich überlegen, in nur 2 Wochen. Und waren auch damit sehr erfolgreich, denn viele Leute wissen mittlerweile, dass wir ja das Internet ist aus dem normalen Leben fast nicht mehr wegzudenken. Es ist eine Informationsquelle, es ist eine Datentauschquelle. Und wenn das so stark reglementiert würde und vor allen Dingen von Leuten dann kontrolliert wird, von dem man gar nicht mehr weiß, wo es ist, denn dann sitzt dann irgendein studentische Aushilfskraft und entscheidet darüber, ob denn der Wolfgang Back weiter Internet gucken darf.
Ja, und die Rechteinhaber überhaupt, die würden sagen, pass auf, lieber Provider, wir verlangen jetzt von dir aufgrund dieses Gesetzes, aufgrund dieser Vereinbarung, dass du bestimmte Seiten vom Netz nimmst, also sperrst, ohne dass ein ordentliches Gericht angerufen wird, ohne dass du dann ein Gericht anrufen kannst und dagegen irgendetwas unternehmen kannst. Hier ist doch der reinen Willkür Tür und Tor geöffnet. Auch politisch missliebige Leute, wie wir zum Beispiel, könnten dann von unseren Lieblingsfeinden einfach aus dem Netz katapultiert werden. Man muss sich das mal überlegen, was das für ein Potenzial ist, was dahinter steckt. Nur weil diese Fuzzis in Hollywood der Meinung sind, sie müssen jetzt mehr Geld verdienen mit ihrem Krempel, den sie da produzieren. Das ist doch wohl nicht wahr, oder?
Also was man den Fuzzis in Hollywood, wie du so despektierlich nennst, vorwerfen muss, ist, dass die...
Mach ich gern.
Dass die es, genau wie die Musikindustrie, nicht geschafft haben, über lange Jahre ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, um ihre Ware auch vernünftig an den Mann zu bringen, zu vernünftigen Preisen. Da musste erst so ein Steve Jobs kommen und die Musikindustrie neu zu organisieren, dass man auch Häppchenmusik, also einzelne Stücke, über das Internet zu angemessenen Preisen verkaufen kann und
ja,
damit erfolgreich sein kann.
Ja.
Die aus sich raus, ich weiß, dass ich vor Jahren... Vor ganz langen Jahren, als diese MP3-Welle, diese Napster und sowas auskam, habe ich schon Beiträge gemacht und habe gesagt, Leute, ihr braucht ein neues Geschäftsmodell. Das, was ihr macht mit dem Verbieten und Raubkopie untersagen und Kopierschutz auf die DVDs und sowas, das hat alles keinen Zweck. Alles, was technisch möglich ist, wird geknackt. Macht das doch so, dass es attraktiv für die Leute ist. Damals hat es keiner gehört. Wie gesagt, es musste erst ein Steve Jobs kommen.
Jetzt kommt die Cloud dazu, die wird noch viel mehr verändern.
Ja.
Dass Musik nun immer in der Cloud irgendwo ist, wo ich bin, und hole mir aus der Cloud heraus und trage sie gar nicht mehr mit meinem Handy mit mir rum. Das wird noch sehr vieles verändern. Es gibt ja in USA schon die Möglichkeit, für $25 ein Jahr lang diese Musik aus der Cloud zu holen. Und dann habe ich schon mal schnell so 16 Millionen Titel. Das dürfte auch mir sogar genügen, der 1 Terabyte MP3s zu Hause hat, von denen ich mittlerweile fast nicht mehr weiß, was ich damit soll.
Was mich da so ein bisschen irritiert ist, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat das Gesetz gestoppt, obwohl Außenminister Westerwelle von der gleichen Partei dieses Gesetzvorhaben bisher immer lautstark unterstützt hat. Kriege ich nicht so ganz in den Hut, aber diese Möchtegern-Partei, die macht sich wahrscheinlich da selbst kaputt und die weiß auch gar nicht, was sie will.
Ja, also ich mag schon die Leutheusser-Schnarrenberger, mag ich schon mehr als den Herrn Westerwelle als Außenminister. Also der kann mir nicht viel erzählen.
Also Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat Ende Januar noch gesagt, dass sie das Abkommen genau geprüft habe und die Bedenken der Gegner nicht teilen könnte. Zwei, drei Tage später, also Anfang Februar, sagte sie dann, oh, das habe ich mir nochmal angeguckt, da hätten wir jetzt größte Bedenken und müssten das erstmal stoppen.
Und wann will sie das nächste Mal umfallen?
Ich weiß ja nicht, von welcher Lobby die getrieben wird. Das Ganze ist, wie du hier schon sagtest, das ist eine Lobbyveranstaltung. Das ist eine Veranstaltung der Industrie, die haben ihre gewieften Anwälte, die wirklich sehr, sehr gute Verhandler sind, in diese Vorgesprächsrunden seit 2006 reingeschickt und haben ihre Vorstellungen den Beamten, die anscheinend nicht so gut ausgebildet sind, in die Feder diktiert. Und genau das ist das Abkommen. Und die sind auch sicherlich sehr daran interessiert, dass die Gesprächsprotokolle zunächst mal verschlossen bleiben, bis das alles verabschiedet ist, damit man nicht später die Keule rausholen kann. Weil nämlich, wenn sich einer das wahrscheinlich ansieht, dann wird er feststellen, dass es wahrscheinlich gegen manche Verfassungen, die es dann eventuell noch gibt, verstoßen wird, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden, dass plötzlich Rechtshandlungen ohne Gerichtsbeschlüsse vorgenommen werden können. Und ich weiß nicht, was da sonst alles noch versteckt ist in den Texten, die einfach nicht veröffentlicht werden.
Ist es nicht
vor allem diese Verbannung vom Internet.
Ist es nicht eine wunderbare Welt? Dass jemand sagen kann,
jetzt hast du also übertrieben und jetzt darfst du nicht mehr ins Internet hinein, dir wird alles abgestellt.
Willkürlich, Herr Wack.
Willkürlich.
Aber ist es nicht eine wunderbare Welt? Diese Welt hat sich vernetzt mit Technik. Das, was wir vor 30 Jahren begonnen haben, den Leuten zu erzählen, wie man mit Technik umgeht, dass man vor Computern keine Angst haben braucht, dass heute allgegenwärtig Kommunikationstechnologien zur Verfügung stehen, damit sich jeder mit jedem in irgendeiner Art verbinden, absprechen und verbünden kann, das hat jetzt dafür gesorgt, dass die Leute, die einfach nur gierig nach Geld auf dieser Welt sind, nach unserem Geld und die eigentlich über uns im Geheimen entscheiden und solche Riesensauereien vorbereiten, mehr kann man dazu nicht sagen. ACTA ist eine Riesensauerei. Es gibt im Moment, wenn man mal von Mord und Totschlag und Krieg absieht, kaum was Schlimmeres. Aber die haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die haben die Rechnung ohne die Menschen und die Kommunikationsmittel gemacht, die heute zur Verfügung stehen. Und das allein, das macht mir Spaß, das macht mir Hoffnung und das zeigt mir, dass die Welt in einem Wandel ist. Mithilfe von Technologien, die wir immer unterstützt haben, ändert sich diese Welt zum Guten, nämlich für uns, für die Menschen. Und die uns ausbeuten, unterdrücken, für dumm halten und was weiß ich nicht alle, die kriegen jetzt gezeigt, dass es so nicht mehr weitergeht.
Ich meine, die hatten ja schon mal eine Kampagne laufen mit dem Digital Rights Management.
Ja.
Das ist ja dann voll in die Hose gegangen. Das wurde wieder eingestellt. Aber sie wollten ja schon die ganzen Computer verändern, damit nur das Digital Rights Management erkannt wird, dass es verschlüsselt ist und dass man da ausgeschlossen wird, wenn ich mit irgendeiner Ware ankomme, die nicht irgendwie den richtigen Code trägt.
Ja, Hardware und Software haben da zusammengearbeitet damals.
Ja, ja. Und jetzt versuchen sie es eben scheinbar über noch schlimmere Wege und vor allen Dingen geheime Wege. Ja. Und es gibt zum Glück aber auch noch eine politische Plattform, die heißt Avaaz, A-V-A-A-Z. Und die hat seit dem 25. Januar 2012, das ist noch nicht lange her, bereits über 2,2 Millionen Online-Unterschriften gegen das ACTA-Abkommen gesammelt. So. Und bei SOPA in Amerika, das ist ja sowas Ähnliches, da war die größte, erfolgreichste Kampagne, da kamen 3,4 Millionen Unterschriften zustande. Und jetzt heißt es ganz einfach für uns, diese 3 Millionen auch zu erreichen und da vielleicht mit Unterschrift zuzustimmen.
Ja, man kann wirklich nur sagen, wir müssen alle mitmachen, um unser Internet frei zu halten. Nicht kriminell zu halten, das muss man ganz klar unterscheiden. Also nicht die freie Plattform für Kriminelle werden lassen. Da muss Recht und Ordnung herrschen, wie im normalen Leben. Aber solche Schweinereien dürfen einfach sich nicht durchsetzen. Die dürfen nicht passieren. Und wenn, dann muss man sich überlegen, was man bei der nächsten Wahl macht. Es gibt ja Parteien wie die Piraten, die so etwas nicht unterstützen. Im Gegenteil, die aktiv dagegen arbeiten.
Ja. Die haben ja nun gesehen, dass man in den Bundestag kommen kann.
Ja, im Bundestag sind sie noch nicht.
Ja? Sie haben gesehen, dass man, die haben gesehen, dass man da hinkommen kann oder könnte.
Ja. In Berlin sind sie ja immerhin schon ziemlich stark geworden. Ja.
Ja, also wir müssen aufpassen, aber es ist nicht hoffnungslos, ganz im Gegenteil. Die ganze Geschichte stimmt nicht sehr hoffnungsvoll, weil es noch viele andere Sachen gibt. Anonymous zum Beispiel. Occupy, all diese Bewegungen zeigen doch ganz klar, dass diese Kommunikationsmöglichkeiten, die heute verfügbar sind, uns allen zur Verfügung stehen, dazu führen, dass wir gegen das uns auflehnen können, was uns seit Jahrzehnten beherrscht, immer noch beherrscht, und dass diese Leute langsam Angst und kalte Füße bekommen. Und es ist richtig so. Es muss sich etwas ändern. Es muss sich viel ändern. Es kann nicht sein, dass die Masse der Menschen arm ist und nur ganz, ganz wenige das Geld besitzen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist kein Sozialneid, sondern hier muss ein richtiger Ausgleich sein. Wer viel verdient, der verdient es ja an oder mit der Arbeitskraft derer, die wenig verdienen. Und hier muss ein Ausgleich her. Das ist meine Meinung.
Die ist nicht schlecht.
Gut. So, jetzt können wir an sich trotz allem negativen Thema, können wir jetzt die Daumen heben?
Ja, genau.
Die Daumen?
Beide, würde ich sagen, diesmal. Beide Daumen nach oben.
Uns freuen, dass das Kommunikationsmittel Internet es schafft, die weltweit die Menschen zu vernetzen.
Und dafür kämpfen wir, dass es so bleibt. Und tschüss.
Und
tschüss.
Und ein Bit überbehalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.